Guten Morgen auch von mir. Ich stand hier schon vor knapp einem Jahr, und zwar am 2.4. muss es gewesen sein, im Jahr 23, also 2023. Und es war Palmsonntag, wie heute. Und an diesem Sonntag erinnert sich die Christenheit daran, wie Jesus vor seiner Kreuzigung in Jerusalem eingezogen ist. Ich war gerade unten, Thomas, hast da was dazu gesagt schon? So kann man sich verpassen, gell? Nun ja, es ist aber auch keine Millisekunde in mir in den Sinn gekommen, dass ich dann praktisch die Predigt von letztem Jahr auspacke und euch wieder auftisch, natürlich zu Testzwecken, ob ihr euch noch erinnert, was ich damals gesagt habe. Nein, habe ich nicht. Ich habe damals davon gesprochen, wo das passiert ist, nämlich dass Jesus vom Ölberg herkommend in Jerusalem eingezogen ist und wie Jesus es erlaubt hat, ja geradezu geboten hat, mit der königlichen Symbolik gefeiert zu werden, die in Israel üblich war, auf einem Esel reitend. Kleider, Palmzweige oder Zweige wurden vor ihm auf den Boden gelegt, wo doch Jesus vorher genau darauf geachtet hat, dass sowas nicht passiert. Aber jetzt ist die Zeit erfüllt und er erfüllt die Prophetie des Propheten Zacharja, der zeigt, dass der verheißene Retter, der Messias, kommt auf einem Esel reitend. Er zeigt jetzt, dass er Israels Retter ist. Nur kommt es halt in diesen Tagen danach anders, als sich das seine Jünger und auch die Volksmenge vorgestellt hat. Jesus wird verhaftet, verurteilt, verspottet und hingerichtet. Und was nach einem Scheitern aussieht, ist natürlich viel besser als das, was sich die Menschen vorstellen konnten. Jesus kommt nämlich erst so richtig als Retter nach Jerusalem, weil ohne sein Opfer, ohne sein Tod am Kreuz, sein Opfertod, keine Rettung für die Menschen. Sein stellvertretendes Sterben macht ihn zum Retter. Es gibt also eine viel tiefere Rettung durch Jesus als die Rettung jetzt vor römischer Besatzung oder sowas. Das ist ja relativ oberflächlich im Vergleich. Es geht um nichts Geringeres als die Aufhebung der Trennung von Gott und dem Menschen, um Versöhnung mit Gott, um ewiges Leben für Israel und für die ganze Welt. Das waren so die Aussagen von vor einem Jahr, die ich gemacht habe, mit Blick auf diesen Ritt, auf diesen Eselsritt nach Jerusalem rein. Und ich habe damals den Ausblick mit eingebaut, dass Jesus wiederkommt. Wir haben es gerade gesungen in einem Lied, er kommt wieder und wie herrlich das sein wird. Jeder wird es sehen, wenn er wiederkommt, und jeder wird seine Knie beugen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn ich so die Ereignisse, die so passieren um uns herum, schon seit längerer Zeit so mir überlege, dann wünsche ich mir wirklich ganz besonders, dass es bald passiert, dass Leiden ein Ende hat und dass Jesus die Herrschaft übernimmt. Wenn wir jetzt den genauen Angaben im Johannesevangelium folgen, wie er diesen Palmsonntag beschreibt, den Einzug Jesu in Jerusalem, dann fand der Einzug tatsächlich an einem Sonntag statt. Wir werden das gleich noch sehen, wenn wir eine Stelle dazu lesen. Und mehr möchte ich aber zu meiner Predigt vom vergangenen Jahr nicht sagen. Wenn es sein muss, ihr könnt es im Online-Archiv auf unserer Webseite nachhören. Heute möchte ich ein bisschen sozusagen den Suchscheinwerfer-Spotlight ein bisschen nach dahin richten, was ein bisschen davor passiert ist und ein bisschen danach passiert ist. Also schon in der Passionszeit, in unmittelbarer Nähe, mich zwei Begebenheiten zuwenden, die räumlich und zeitlich diesen Palmsonntag einrahmen. Sogar eben räumlich, einmal vom Ort her östlich vom Ölberg, einmal westlich vom Ölberg, wo Jesus sein Einzug beginnt. Und dabei möchte ich den Blick sozusagen in Nahaufnahme auf zwei Personen lenken, die in Jesu Umfeld waren. Und eine Begebenheit findet direkt am Tag vor diesem Palmsonntag statt, wenn man das richtig rechnet, und zwar an einem Samstag. Und sie findet sich in Johannes 12 und es sind die Verse 1 bis 8. Und Christine hat sich bereit erklärt zu lesen. Jetzt musst du bloß schnell aufschlagen. Ich bringe dir das Mikro. Es ist nicht ganz spontan. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen.
Was war es, Johannes?
12? Johannes 12, 1 bis 8.
Also ich wusste, dass ich lesen soll, aber nicht was. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit.
Dankeschön. Thomas, du kannst dich mal darauf vorbereiten, du bist auch noch dran nachher. Ich verrate dir dann die Stelle unmittelbar vorher. Eine haarsträubende Geschichte, ein Skandal, der sich hier in Bethanien abspielt, am östlichen auf der östlichen Seite des Ölbergs, also von der Jerusalem abgewandten Seite. Wenn nicht Jesus alle Empörten zum Schweigen gebracht hätte. Die Geschichte fängt eigentlich ganz harmlos an. Jesus kommt nach Bethanien zu Lazarus und seinen Schwestern. Es ist ein Wiedersehen. Vielleicht erinnert sich jemand, dass im Kapitel 11 im Johannes-Evangelium die Auferweckung des Lazarus steht. Und es handelt sich wohl um die Hauptmahlzeit des Tages, also wird es gegen Abend zugegangen sein. Und die Martha, die tut, was Marthas tun. Sie dient mal wieder, und Lazarus und Jesus und seine Jünger saßen zu Tisch, übersetzt Luther, sie lagen wohl eher zu Tisch. Und Maria, die tanzt aus der Reihe, sie tut wieder was anderes. Dass sie selbst eigentlich als sehr ungehörig empfinden musste in ihrem Kulturkreis. Einmal ist da diese Verschwendung von diesem kostbaren Nardenöl. Habe ich gestern extra noch gegoogelt, was das eigentlich ist. Das ist ein Öl, heute als ätherisches Öl verkauft. Das muss man mühsam aus Wurzeln und Stängeln der indischen Narde gewinnen. Also man kann davon ausgehen, dass da auch eine Handelsroute nach Indien bestanden hat und das aus Indien kam vielleicht. Ganz mühsam. Und heute noch sehr, sehr teuer. Ich habe es umgerechnet, ich habe bei Amazon geguckt. Nicht, dass ihr jetzt dort einkaufen müsst, aber es war das nächstliegende. 1 Liter Nardenöl kostet 25.000 Euro. kann man aber nicht in Literflaschen kaufen, sondern als 5 Milliliter Fläschchen. Hier geht es um ein Pfund Nardenöl, das ist ungefähr ein halber Liter Nardenöl. Und damit wären wir bei 12.500 Euro. Und ich nehme an, dass die Herstellungskosten etc. damals nicht geringer waren. Man spricht von 300 Tageslöhnen von einem gewöhnlichen Arbeiter damals. 300 Arbeitstage für einen gewöhnlichen Arbeiter, die da Maria auf Jesus schüttet. 50 Kilo von einer sehr zierlichen Pflanze, also so ein kleines Helmchen ist das mehr oder weniger, muss man dazu zusammentragen, um diese Menge, die Maria da benutzt, zusammenzukriegen. Unerhört. Man hätte sehr vielen Armen sehr lange helfen können. Da hat doch Judas komplett recht. Und aus den anderen Evangelien, wo dieses Ereignis auch beschrieben wird, wissen wir, dass er mit seiner Meinung nicht alleine war, sondern auch die anderen Jünger nicht zufrieden waren mit Marias Handlung. Und wenn ich das jetzt auf mich übertrage, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich damals dabei gewesen wäre, hätte ich auch zumindest mal meinen Teil dabei gedacht, was das jetzt gewesen war. Maria, man kann seine Dankbarkeit und Liebe auch ein bisschen dezenter ausdrücken. Und dann auch noch, das ist der zweite Skandal mit offenem Haar, das ist wirklich anstößig, kann man sagen. Das ziemt sich nicht für eine Frau, so Jesus zu begegnen und unter Missachtung aller Konventionen, die damals geherrscht haben. Und wir haben gelesen, wie Jesus reagiert. Er verteidigt sie. An dieser Stelle sagt er, dass Maria die Totensalbung vorweggenommen hat. Sie hat also gewissermaßen prophetisch gehandelt. In Matthäus und Markus, wo die Stelle wie gesagt auch drin steht, lobt er sie für das gute Werk, das sie getan hat. Und das scheint im Moment wichtiger zu sein, als Armen zu helfen. Und selbst wenn Jesus das sagt, muss man doch vielleicht kurz schlucken. Soll das wirklich wichtiger sein? Jesus sagt ja, es geht hier um was Einzigartiges. Es geht hier um seinen Tod. Müssen die Armen dann warten? Ich denke nicht. Jesus deutet auch an, wer das nur möchte, den Armen kann man immer helfen. Die wird es immer geben. Und ja, Jesus behält recht. Arme gibt es immer. Aber diese Tat Marias gehört genau an diesen Ort und in diese Zeit. Auf was also achtet Jesus genau? Was dem Blick des Judas und auch der anderen Jünger unwichtig oder bedeutungslos war. Einmal achtet Jesus natürlich auf die Salbung durch Maria, wie ich schon gesagt habe. Sie weist auf seinen nahenden Tod hin. Maria wird so zur Prophetin und sie wird zum Teil der Heilsgeschichte. Zum anderen achtet Jesus aber auch auf Marias Motiv. Maria, warum tut sie das? Sie handelt aus Liebe. Sie handelt aus Dankbarkeit und sie ist nicht kühl abwägend rational. Und wenn man so ist, dass man aus Liebe und Dankbarkeit handelt, da passieren halt mal solche Dinge, die anderen aufstoßen. Und noch was ist mir bei Maria aufgefallen. Sie handelt demütig. Ihr ist völlig egal, offensichtlich, was die Menschen um sie herum denken. Ihr Ruf ist ihr egal. Kennt ihr solche Marias? Kennt ihr solche Maria-Handlungen? Ich finde, wenn ich mir das überlege, oder ich glaube, dass solche Menschen eigentlich meistens ziemlich peinlich sind. Das muss ich so unverhohlen sagen. Jesus aber ehrt sie genau dafür. Und im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus sagt, das ist in Markus 14, Vers 9, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und das ist hiermit wieder mal geschehen. Maria, die Unvernünftige. Ich möchte vielleicht noch ein kleines Wort zur Vernunft loswerden. Rationalität und Verstand, die haben schon sehr wohl ihren Platz in unserem menschlichen Alltag. Und zwar überall da, wo Liebe und die Vernunft identisch sind. Und die Situation gibt es tatsächlich auch. Ich sollte vielleicht nicht aus lauter Liebe meinen Kindern in Zukunft nur noch Süßigkeiten verfüttern zum Beispiel. Ja, das schadet ihnen. Auch wenn sie es gern hätten, wäre es unglaublich unvernünftig. Und im zweiten Schritt wissen wir auch schon, es ist nicht nur unvernünftig, sondern es ist auch lieblos, weil ich kann nicht meinen Kindern was antun, was ihnen schadet und dann behaupten, es sei Liebe. Unvernunft kann auch lieblos sein, aber bei Maria ist Liebe. Warum kann Unvernunft lieblos sein? Aus dem genannten Beispiel, ja, die Kinder. Das heißt, Vernunft ist rational, also klar, rational, vernünftig sein kann Liebe bedeuten. Jesus achtet auf Marias Motiv, auf ihren Antrieb, der ist wichtig. Und es gibt viele schlechte Taten mit vielen schlechten Motiven. Oft bei Menschen ist Habgier ein Motiv, aber es gibt auch scheinbar schlechte, dumme, unvernünftige Taten, die ein gutes Motiv haben, so wie hier. Erster Zwischenstopp. Lasst uns, wie Jesus, mehr auf das Motiv schauen, mehr auf das Warum schauen. Warum tut ein Mensch, was er tut? Warum tue ich, was ich tue? Wenn es aus Liebe passiert, kann es eigentlich nicht so schlecht sein. Ganz besonders, wenn es Liebe Jesus gegenüber ist, so wie bei Maria. Sie ist ein absolutes Vorbild. Lasst uns also auf Maria schauen. Ich habe vorhin schon erwähnt, sie tut schon wieder was anderes, als von ihr erwartet. Es gibt da diese Begebenheit mit Maria und Martha, wo sie Jesus lieber zuhören will, als zu helfen. Und es erschien Martha gegenüber so unfair, frech geradezu. Aber auch an dieser Stelle wird Maria von Jesus gelobt. Und es ist nachzulesen im Lukas-Evangelium Kapitel 10, das sind die Verse 38 bis 42, wer da mal nachher reinschauen möchte. Maria, das Vorbild. Zweite Begebenheit, schwenken wir mal den Scheinwerfer zu einem kurzen Dialog, der nach dem Palmsonntag stattfindet, sogar nach dem Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern einnimmt in der Karwoche, sehr kurz vor Jesu Verhaftung. Zu finden ist diese Stelle, Thomas, in Markus 14. Du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren, weil ich dich stücklesweise vorlese. Lies mal die Verse 26 bis 31, meine ich, vor, am Stück. Bitte.
Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie nach sie hinaus an den Ölberg, und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle.
Dankeschön. Die restlichen Verse werde ich gleich noch einblenden. An dieser Stelle geht Jesus mit seinen Jüngern hinaus an den Ölberg, diesmal auf der Jerusalemer westlichen Seite, wohingegen, wie ich schon gesagt habe, das in Bethanien auf der östlichen Seite war. Jesus sagt seinen Jüngern gänzlich unverblümt eine Wahrheit ins Gesicht: Es wird so kommen, dass ihr alle Ärgernis nehmt. Da ist natürlich die Hilfe von anderen Übersetzungen nötig. Was heißt denn überhaupt Ärgernis nehmen? Es kann auch Anstoß nehmen heißen, oder es kann auch heißen zu Fall kommen. Ihr werdet alle zu Fall kommen, also scheitern. Ihr werdet euch alle von mir abwenden. Auch das, diese Übersetzung ist möglich. Kurzum, es hat was damit zu tun, dass Jesus im Stich gelassen wird und dass die Jünger scheitern. Und dann kommt der Auftritt von Petrus. Petrus aber sagte, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Was treibt Petrus an? Warum sagt er das? Was ist sein Motiv? Man kann Petrus auf jeden Fall unterstellen, dass er Jesus liebt. Das ist vermutlich mit dabei. Aber ich finde, seine Formulierung zeigt noch was ganz anderes. Die anderen, die werden dich im Stich lassen. Ja, ja. Aber ich nicht. Petrus erhebt sich über die anderen. Und wenn man sich über andere überhebt, ist man überheblich. Oder anders gesagt, eingebildet. Das ist das Gegenteil von demütig. Das heißt, sein Ich steht im Mittelpunkt. Er ist eingenommen von sich selber. Keine allzu seltene Eigenschaft von Menschen. Und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, gnadenlos kann man sagen: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus, es ist nicht weit her mit deiner Ankündigung, mit deiner Hingabe. Du bist ein Mensch, der sehr bald fallen wird. Das hätte Petrus eigentlich schon als kleiner Dämpfer oder als großer Dämpfer ausreichen sollen. Aber wir lesen weiter, wie vorhin auch. Petrus lässt sich nicht beirren. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und die anderen stimmen damit ein. Das Gleiche sagten sie alle. Er ist völlig von sich überzeugt. Braucht Jesus Hilfe? Frag mich, ich bin's, Petrus. Ich bin deine Hilfe, ich bin dabei. Ich halte es aus. Wir sehen also, das Motiv von Petrus ist zumindest in großen Teilen falsch. Und wie sieht dann die Tat aus? Jesus kündigt sie ihm an. Er wird genau das Gegenteil vom Richtigen tun. Und das Gegenteil vom Richtigen ist das Falsche. Falsches Motiv, falsche Tat, so einfach. Er wird Jesus verleugnen. Und wir sehen, wie bei Maria, auch hier, beim zweiten Zwischenstopp ist das Motiv wichtig. Warum tut ein Mensch, was ein Mensch tut? Petrus ist vor allem eingebildet. Er hält sich vermutlich für den besten Jünger. Lernen wir hier von Petrus, wie man es nicht tut. Große Klappe und nichts oder wenig dahinter, könnte man sagen. Sich aufplustern, sein Image pflegen, toll wirken und bei der Nagelprobe fällt alles in sich zusammen. Lieber nicht viel von sich denken. Ich glaube, es gibt in der Geschichte bis zum heutigen Tag viele Verbrecher, die hätten über sich ähnlich wie Petrus gedacht, dass sie niemals Verbrecher werden. Und sie sind es doch geworden. Auch in Deutschland. Ja, wenn wir an das Dritte Reich denken, an die Nazizeit. Wie viele haben gedacht, sie sind ganz tolle Menschen und sind in die tiefsten Tiefen der Sünde runtergerutscht, sind Mörder geworden. Und wenn jemand heute sagt, kann nimmer passieren, wir haben aus der Geschichte gelernt, dann können wir, glaube ich, ganz getrost sagen, seid ihr da mal nicht so sicher. Von sich eingenommen sein ist schädlich. Und das Gegenteil davon ist Demut. Und sie beginnt da, wo ich auf Jesus sehe, der selber demütig ist. Wo ich sein Vorbild sehe, aber vielleicht gar nicht mal nur das Vorbild Jesu als Demütigen, sondern auch sich selber im Vergleich mit Jesus sehen. Ich erkenne, was ich als Mensch bin, keinesfalls ebenbürtig. Ein Mensch, der in der Lage zu schlimmem Fehlverhalten, zu Sünde ist. Und das immer mehr zu erkennen, ist ein Reifeprozess. Das geht vermutlich nicht über Nacht. Maria war Petrus in dieser Sache deutlich voraus. Zusammenfassend möchte ich das mit wenigen Schlagworten formulieren. Maria hat auf Jesus gesehen, nur Jesus interessierte sie. Sie war demütig. Sie hat das in Jesus gesehen. Und sie hat Jesus als ihren Herrn gesehen. Und diese Demut scheint wiederum eine Voraussetzung, um überhaupt gute Motive zu haben. Und Maria hat ein gutes Motiv, auch wenn sie scheinbar unvernünftig handelte. Letztlich war es richtig, was sie tat. Petrus im Gegensatz dazu hat nur scheinbar ein gutes Motiv gehabt und er handelte dann schlecht. Und er musste dann, wenn wir die Geschichte weiterlesen, erfahren wir das, er musste bitter Lehrgeld zahlen. Er hat erkannt, wie falsch er lag. Und insofern können wir auch von ihm lernen, wie er unter Tränen das lernen musste, dass er doch einfach nur ein Mensch ist, der Fehler macht. Er hat sein hohes Ross, er musste absteigen von seinem hohen Ross. Wir wissen aber auch, dass Jesus ihn dann umso mehr gebrauchen konnte, nachdem er durch diese Schule gegangen ist, nachdem er Demut gelernt hat und Jesus noch besser kennenlernte. Und ich denke, es gehört allgemein zu Jesu Umgang mit seinen Nachfolgern, zu seinem Weg mit seinen Nachfolgern, sie zur Reife zu führen, zu egal welcher Zeit, sei es auch kurz vor seiner Kreuzigung, wo er sowieso schon völlig verlassen war und alleine. Weil Jesus einfach sein Reich mit Versagern baut, die allerdings demütig sind und die er benutzen möchte, die er nicht abschreibt. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass diese Geschichten in der Bibel stehen von Maria und auch von Petrus und dass wir von ihnen lernen können. Auch lernen können von dem Umgang, den du mit ihnen hattest. Auf deinem letzten Weg zum Kreuz. Wir möchten auf dich schauen. Wir möchten nicht viel von uns halten, sondern viel von dir halten. Wir möchten dich ehren als unseren König, der auf einem Esel reitend kam, der sich hat verspotten lassen, der diese Demütigung auf sich genommen hat, um sein Werk fertig zu bringen mit der Menschheit. Ja, auf dass Versöhnung da ist mit Gott, auf dass die Trennung zu Gott überwunden ist, auf dass wir frei sein können. Herr Jesus, wir möchten lernen von dieser Demut. Wir möchten nicht viel von uns halten. Wir möchten dich lieben. Wir möchten das über alles stellen, die Liebe zu dir. Führe uns dabei, leite du uns dabei. Gib, dass wir von Marias Taten lernen können und auch von den Taten des Petrus. Ich danke dir dafür, dass wir in diesen Geschichten auch sehen können, dass du nicht auf unser Scheitern siehst, sondern dass du uns als deine Nachfolger siehst. Ja, für die du der Hirte bist und für den wir nicht zu schlecht sind. Ich danke dir dafür, dass wir dadurch Zuversicht bekommen und dass wir den Weg mit dir gehen dürfen. Danke, Herr, für dieses Geschenk. Amen.